Studio Intakt, der Business- und Live-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge im Studio Intakt Podcast. Heute geht es um einen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, der heißt Future Skills, also Fähigkeiten, mit denen man die Zukunft bewältigen kann. Natürlich brauchen Musikerinnen und Musiker auch solche Future Skills und ich habe mir für diese Folge zwei Kolleginnen eingeladen, nämlich Lea Heinrich und Benjamin Grau. Die stelle ich gleich nochmal genauer vor und jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit, mal einen Blick in die Zukunft mit mir zusammenzuwerfen und was du als Musikerin oder Musiker beachten kannst und darfst. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die heute mal eine ganz besondere ist. Die ist nämlich unter dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Ich habe zwei Gäste mir eingeladen, weil ich mit denen gerne über das Thema Future Skills für Musikerinnen und Musiker sprechen möchte. Und meine beiden Gäste, Benjamin Grau und Lea Heinrich, sind Experten auf dem Gebiet. Ich am Ende auch. Also sind alle drei Experten auf dem Gebiet. Und insofern soll das jetzt hier ein schönes, informatives, kurzweiliges Gespräch werden zwischen uns dreien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Und bevor wir jetzt loslegen, machen wir es doch ein bisschen oldschool-mäßig. Ich stelle die Lea und den Benny mal vor als Gastgeberin. Und zwar, wir kennen uns, oder wir alle drei kennen uns aus der Hochschularbeit über das, eigentlich über das Netzwerk 4.0. Das ist jetzt der Punkt, an dem der uns zusammengeführt hat. Und Lea und ich, wir arbeiten schon eine ganze Weile zusammen an der Hans Eisler hier in Berlin. Ich sag mal kurz was zu Lea und du kannst mir dann sagen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Sie ist nämlich Schulmusikerin mit den Fächern Klavier und Saxophon und Spanisch und Lateinamerikanistik ist auch noch eine ihrer Kompetenzen. Dann hat sie studiert an der Körberstiftung und an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg die Themen Kultur und Medienmanagement und Music Education. Dann war sie wieder zurück in Berlin. Du hast das ja wahrscheinlich ähnlich wie ich gemacht, dass du Hamburg nur immer nur mit der Hälfte von dir betreten hast und deinen Koffer in Berlin hattest. Ne? So habe ich es ja auch gemacht. Dann war sie 8 Jahre lang in der Musikvermittlungsabteilung des Deutschen Symphonieorchesters hier in Berlin und seit 2014 schon wissenschaftliche Mitarbeiterin und das Gastdozentin hier an der Hans Eisler im Fachbereich Musikvermittlung, Management für Musiker und fachübergreifende Professionalisierung. Lea kann aber noch viel, viel mehr. Sie leitet nämlich auch Big Bands oder macht Musikvermittlungsprojekte. Da hat sie beispielsweise bei den Berliner Philharmonikern gearbeitet, da haben wir uns auch schon getroffen und auch an der Elbphilharmonie, leitete Opernworkshops. Dann ist sie auch Moderatorin. Da kann man sie zum Beispiel in den Videos des Netzwerk 4.0, wie heißt denn nochmal, Eisler Lab, ne?
Genau.
Da kann man sie erleben und sie ist auch Jurorin in verschiedenen Kontexten und auch Kuratorin. Und Leas Herzensprojekt insgesamt sind partizipative Musikformate. Und wenn man sie darauf anspricht, hört sie meistens nicht mehr auf zu erzählen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Ich würde sagen, nein. Okay. Ich glaube, du hast alles erstmal Wesentliche genannt.
Genau, aber wir haben ja noch einen Gast. Das ist der Benny. Andersrum, Benjamin Grau genannt, Benny, weil er so nett ist. Und er ist nämlich Komponist für elektronische Musik, hat Musikdesign und elektronische Komposition studiert in Trossingen und auch in Köln an der Musikhochschule. Er ist als Künstler aktiv, da unter anderem auch als Teil des Computermusikprojekts HackMack. Den Namen finde ich wunderbar. Gefällt mir super.
Dankeschön. Ja, wir haben auch lange gebrainstormt.
Ja. Ich bin ja auch eine Rheinländerin und das ist einfach so ein wunderbarer rheinländischer Ausdruck. Ich weiß gar nicht, ob es den noch woanders gibt. Da natürlich ein bisschen anders geschrieben. Ganz großartig. Und dann ist er noch Teil des instrumental-elektronischen Duos Multipol. Und da ist er halt eben ja mit verschiedenen medialen Kontexten künstlerisch unterwegs. Dann ist er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Netzwerk 4.0 der Deutschen Musikhochschulen. Und darauf kommen wir gleich noch. Da kann er gleich mal, ne, erzählst du uns mal so ein bisschen, was sich eigentlich dahinter verbirgt.
Gerne.
Und außerdem ist er Mitglied im Vorstand der Kölner Gesellschaft für Neue Musik.
Ehemals.
Also, ehemals, okay.
Genau, in der Vergangenheit.
Ach so, habe ich überlesen.
Engagiert. Genau. Und, genau. Und eine Sache, die man auch noch sagen kann, aber vielleicht hättest du das eh gesagt, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen von Komposition weg bin und mehr mich dem Geschehen auf der Bühne zugewandt habe und dafür auch mit Hilfe der Stadt Köln mit einem Recherchestipendium einen eigenen Controller selbst bauen durfte, was ich ganz, ganz, ganz toll finde und was ich auch dann in den ganzen Kontexten sehr gewinnbringend einsetzen kann, wenn es dann mehr auf kollektive, kollaborative Prozesse hingeht.
Ah, ja, stimmt, da haben wir mal letztens länger uns drüber unterhalten, ne, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, wir drei. Okay, wunderbar. Dann sind ja alle Unklarheiten geklärt. Ich würde mal gerne zuallererst darüber sprechen, das Netzwerk 4.0 der Deutschen Musikhochschulen, würde Sie immer zwei, drei Sätze, wir müssen das jetzt nicht ganz auswalzen, aber sozusagen zwei, drei Sätze mal dazu sagen, weil das ist, finde ich, nämlich auch eine wunderbare, wie nennt man das, Institution ist es ja nicht, oder eine Initiative vielleicht.
Ja, es fühlt sich eigentlich fast doch schon wie eine Institution an, finde ich, ehrlich gesagt, weil es eben sich ja wirklich vernetzt hat.
Oh, das freut mich sehr zu hören. Also ich kann mal so ein bisschen die Hard Facts abfeuern, die ich mir so rausgeschrieben habe. Das ist eine strategische Allianz von 18 der 24 deutschen Musikhochschulen. Wir sind gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und wir arbeiten in 11 Teilprojekten in den Bereichen Lehrentwicklung, Fortbildung, Studiengangsentwicklung, digitale Technologien und halt eben auch Future Skills. Da entwickeln wir Konzepte, Beispiele guter Praxis, Lernangebote mit Digitalisierungsbezug für Studium und Lehre, bieten Kommunikations- und Austauschplattformen, stärken auch vor allen Dingen die Kooperation bundesländerübergreifend und versuchen so ein bisschen durch Digitalisierung die Lehre zu stärken.
Und ich ergänze mal noch, es gibt ja auch viele Fortbildungsangebote oder Workshops, die für Lehrende der Hochschule zugänglich sind. Das heißt, man kann sich selbst auch Thema Future Skills weiterbilden, sich mit aktuellen Themen beschäftigen und da seine eigenen Kompetenzen immer noch mal weiterentwickeln und vielleicht auch neue Schwerpunkte setzen, neue Themen finden, die einen selbst auch total interessieren, in denen man noch eigenen Handlungsbedarf sieht. Oder zum Beispiel auch, du hast es ja eben gesagt, Kirsten, Thema Eisler Lab, die haben wir ja beispielsweise jetzt auch in den letzten Ausgaben immer zusammen mit den Future Talks des Netzwerk 4.0 umgesetzt. Das heißt, eine gemeinsame Podiumsplattform, die online zu sehen ist, die sich mit den Themen, ja, mit Future Skills Themen eben für MusikerInnen auseinandersetzt. Und deswegen fühlt es sich vielleicht für mich auch wie so eine Institution an, weil es einfach so vernetzt ist mit uns und jetzt auch in wirklich sehr nachhaltiger Form ja schon umgesetzt wird und auch in Zukunft ja weiter geplant ist.
Genau, da hätte ich auch gleich reingegrätscht, weil als ich jetzt sozusagen meine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Musikhochschule angetreten habe, war das allererste, dass ich erstmal zwei Workshops gebucht habe. Die kosten ja auch dann nichts. Mhm. Das eine war ein Kommunikationsworkshop und der andere über, wie digitalisiert sind wir denn eigentlich? Oder wie kann man Digitalität einsetzen im Unterricht? Der hat dann etwas griffigeren Titel als den ich jetzt gerade hier nicht zusammenkriege. Und was ich wirklich toll fand, war, dass man da mit ein paar Leuten über Zoom da sitzt und auch nochmal sich dort vernetzen kann, aber auch wirklich viele Sachen lernt und merkt, okay, so verschiedene Lehrende mit so verschiedenen Hintergründen und Themen können auch halt eben ihr Know-how bringen, das da ein und das bereichert total und inspiriert. Ne? Das finde ich halt eine ganz tolle Sache. Also an alle, die irgendwie an einer Hochschule tätig sind, nutzt das Angebot. Das ist nämlich super. Das würde ich auch noch gerne kurz ergänzen. Die Themen, die wir bei den Eisler Lab und Future Skills hatten, Das war über, was hatten wir, über Geld, über Publikum und über How-to-Webpage.
Genau. Und da geht es ja genau um Future Skills, wenn wir schon mal so einen kleinen, eine kleine Brücke bauen. Also Fragen, die Musikerinnen, Studierende aktuell beschäftigen mit professionellen Musikerinnen, mit Gästen, mit Professorinnen unserer Hochschule eben zu thematisieren und genau die Punkte, also bei uns war es immer so, dass wir eben im AStA gefragt haben, welche Themen interessieren die Studierenden gerade ganz besonders und dann darauf basierend sozusagen diese Reihe konzipiert haben, um wirklich aktuelle Themen, die ja jetzt gerade aktuell sind, aber genauso in die Zukunft, weil es eben Zukunftsfragen sind, mitgetragen werden sollen. Und deswegen eben im Zentrum dieser einzelnen Isla-Lab-Sessions standen.
Und da kamen dann auch tatsächlich auch viele Lehrende, die das auch interessant finden.
Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube immer mehr, weil ich finde, also das passt auch ganz gut zu dem Thema der Angebote des Netzwerks 4.0 für die Workshops, die du auch belegt hast. Es geht ja nicht nur um Fragen für Studierende, sondern genauso um Fragen für Lehrende. Also auch da die Frage, wie kann ich denn eigentlich meine Methodenkompetenz zum Beispiel erweitern oder welche neuen Kommunikationsformen oder Felder möchte ich für mich noch erreichen? Wie bin ich eigentlich selbst digital aufgestellt? Beispielsweise, ja, all das. Also es sind so viele Facetten, die dazugehören. Und das finde ich total wichtig und auch essentiell zu schauen. Es geht nicht nur um Future Skills für Studierende, es geht auch um Future Skills für die Lehrendenseite.
Ja, also und auch für ausübende Musiker.
Auf jeden Fall.
Ja. Da sind wir auch direkt bei dem, womit wir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon angefangen haben. Nämlich, was sind denn Future Skills eigentlich ganz genau? Und wir haben jetzt nicht wie hast du das so schön gesagt, die Lehrbucherklärung. Die hatten wir jetzt nicht. Aber wir hatten Erklärung.
Wir hatten eine Erklärung, genau. Für mich war das auf jeden Fall alles, was über das eigene Instrument hinausgeht. Also die Fähigkeiten, die dann auch Employability schaffen. Also, dass man halt angestellt werden kann, dass man sich aber auch selber irgendwie freiberuflich zurechtfinden kann. Das wäre so für mich das, was Future Skills ausmacht, dass man sich auch auf neue Dinge in der Gesellschaft einstellen kann und so weiter.
Ja, sehe ich genauso. Es sind ja im Prinzip so überfachliche Kompetenzen, wie du es gesagt hast, oder bei uns an der Hochschule zum Beispiel sagen wir fachübergreifende Professionalisierung. Das ist es ja auch, also alles, was das eigene Fach, über das eigene Fach hinausgeht, damit man eben eine gewisse Form von Handlungsfähigkeit hat und auch ganz wichtig finde ich, eigene Vision, die man entwickelt hat während des Studiums oder auch nach dem Studium, auch als Künstler, Musiker, der vielleicht schon 20 Jahre im Orchester spielt, die Fähigkeit entwickelt, eigene Visionen umzusetzen. Also all das, was ich dazu brauche, sei es konzipieren, moderieren, Anträge schreiben, gute Videos drehen können, ja, also Projektmanagement betreiben, all das, deswegen ist es so umfassend, deswegen haben wir auch keinen Lehrbuchtext, keine Definition, die all das verbindet.
Ja, und ich kann ja auch gleich nochmal meine Sicht als Coach da drauf bringen, denn ich merke schon, dass bei dem allen, das, was du gerade aufgezählt hast, Lea, da habe ich viele hier im Coaching sitzen, die genau deswegen Schnappatmung haben, ne? So, was soll ich denn noch alles können? Und da ist Überforderung ganz oft und auch teilweise so Ängste, Vorurteile auch, die da im Spiel sind, gerade wenn man auch schon länger im Beruf ist und dann ist man auf einmal mit Veränderungen konfrontiert und dann kommt man zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz, was für mich auch auf jeden Fall zu Future Skills dazu gehört, damit man sich nämlich genau in diesen beiden Feldern das eigene Instrument, die künstlerische Identität und auch Virtuosität und das Können und Kompetenz plus das, was noch dazu kommt und das ändert sich ja andauernd, auch im Laufe des Lebens. Wir arbeiten ja alle sehr lang. Also ich hab jetzt persönlich ja nicht nur mit Studierenden zu tun, sondern eben auch mit MusikerInnen lustigerweise oder gar nicht lustigerweise, sondern zum Glück auch, die dann nochmal zu mir kommen, die in den 40ern oder 50ern, ich habe sogar jetzt jemand, der über 60 ist und auch nochmal seine letzten 10 Jahre der Karriere so überdenkt und so sagt, ja, was muss ich denn auch mitnehmen in die Rente beispielsweise? Oder und viele gerade Freischaffende sind dann ja auch leider in prekären Situationen. Wie gehe ich denn damit um? Wie will ich denn arbeiten? Wie kann ich arbeiten? Und dann kommen wir wieder zu dem, was Benjamin gesagt hat, Employability. Wie kriege ich noch Gigs? Was passiert eigentlich in der Welt und wie gehe ich damit um?
Ich glaube, Resilienz umfasst ja schon so als Abschlusspunkt dazu ganz, ganz vieles. Also einfach die Fähigkeit mit, auch mit Unbeständigkeiten, mit Unsicherheiten, mit neuen Möglichkeiten, die sich ja auch nach Corona nochmal eröffnet haben, umzugehen.
Naja, und guck mal, du sagst jetzt, Corona hat neue Möglichkeiten eröffnet und viele haben es aber ganz anders empfunden. Ne? Viele haben empfunden, dass ganz viel eingeschränkt worden, also ist ja auch, aber sozusagen auch Möglichkeiten weg waren.
Also es geht ja tatsächlich in beide Richtungen. Ja.
Also es ist sehr nuanciert zu betrachten, glaube ich auch. Also zum Beispiel, ich habe während Corona, als Corona gerade losging, habe ich meinen Abschluss gemacht. Das heißt, da wurde ich dann in die Freiberuflichkeit entlassen. Das war aber insofern für mich total gewinnbringend, weil ich konnte direkt mit einem Stipendium vom Musikfonds starten. Und das ist eine Sicherheit so in den ersten 1-2 Jahren Freiberuflichkeit, die jetzt einfach nicht mehr vorkommt, zum Beispiel, weil die ganzen Stipendienprogramme gekappt worden sind. Und das aus meinem Umfeld kann ich sagen, das war für viele Leute zwar eine sehr deprimierende Zeit und eine sehr unsichere Zeit, insofern, dass man wenig Konzerte vor Ort spielen konnte oder viele Programme geändert werden mussten oder aus Konzerten Videos wurden oder. Aber auf der anderen Seite durch die Stipendien plus die Projektförderung eine Zeit, die finanziell nicht unerfolgreich war für die meisten Leute. Dazu muss man dann auch sagen, mein Bezugskreis, mein Umfeld ist, das sind studierte MusikerInnen, die vor allen Dingen im Bereich freie Szene aktiv sind. Das heißt, die haben halt Kulturförderung bekommen, die Kulturförderung konnte dann umgewidmet werden oder auf andere Projekte gelegt werden oder wurde sogar teilweise aufgestockt. Das hat aber zum Beispiel für MusikerInnen, die das Ganze sich autodidaktisch erschlossen haben, die nicht so ein schönes Zertifikat hatten mit deine Kunst ist wertvoll, staatlich anerkannt, geprüft, Stempel drauf, für die hat das Ganze halt nicht so in der Form stattgefunden. Deswegen denke ich, also man muss da auch irgendwie ein bisschen differenziert drauf kommen.
Ja, das haben viele halt auf ganz viele verschiedene Arten erlebt, ne?
Total. Ich meine, es sind ja auch so Sachen wie wichtig ist einem, vor einem Publikum zu stehen. Ne? Also ist das für mich selber ein essentieller Bestandteil des MusikerInnentums, dass ich quasi ein Publikum brauche und auch aus dieser Bestätigung durch das Publikum einfach wahnsinnig viel ziehe? Oder ist das für mich eine Begleiterscheinung des Berufs, dass ich gerne Musik mache und wenn dann halt ein Publikum da ist, ist das Publikum halt da?
Und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen genreabhängig, ne? Also da komplett. Muss man auch nochmal gucken.
Definitiv, ne?
Ja.
Publikum ist ein schönes Stichwort. Jetzt kommen wir mal dahin, Musikvermittlung. Denken ja auch viele komplett überflüssig oder viele denken, Musikvermittlung ist Kinderkonzerte, Peter und der Wolf. Oder was weiß ich, also so, ich weiß nicht, wie viele, was denkst du, wie viele Leute gibt es noch, die das so sehen? Und ich habe ja die Frage so ein bisschen dezidierter hier gestellt. Habt ihr beide das Gefühl, dass die Relevanz dieser Skills, die wir auch eben alle beschrieben haben, eigentlich von MusikerInnen so gesehen wird? Und ich finde, dass Musikvermittlung ist so eine Art Seismograf dafür, ne? Also, dass ich auch oft MusikerInnen erlebe, die sagen, ja, irgendwie, wir müssen ja auch Publikum akquirieren oder anziehen, wir müssen uns verbinden, aber wie machen wir das eigentlich? Und dann fällt denen halt ein moderierte Konzerte, Punkt. Und dann erklären sie, lesen sie irgendwie was vor, wann ein Stück geschrieben wird. Also das ist jetzt voll sarkastisch und gemein. Es gibt natürlich unzählig viele Leute, die das ganz fantastisch machen inzwischen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal so ein bisschen übertreiben. Aber ja, Lea.
Also die Frage, wie viele Leute noch so denken, ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt natürlich schon immer noch viele Leute, die dann irgendwie auch sagen, ja, ah ja, stimmt, ich war auch schon mal in einem Kinderkonzert. Also ich glaube, die Idee Musikvermittlung bezieht sich für viele Menschen doch immer noch tatsächlich so auf Kinderkonzerte oder auf konzertpädagogische Formate, das bedeutet, wie du es gerade eben gesagt hast, also ein pädagogischer Kontext. Das heißt, das Publikum wird mit pädagogischen Fakten und Methoden sozusagen durch ein Konzert geleitet. Eigentlich ist es ja aber was viel breit gefächertes. Also es ist ja eine künstlerische Praxis, ja. Also deswegen, es gibt ja auch den Begriff künstlerische Musikvermittlung, der darauf abzielt, Beziehungen zwischen den Menschen und der Musik zu stiften. Und das geht für Babys, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Seniorinnen. für Menschen verschiedenster Dialoggruppen sozusagen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass einfach Musikvermittlung für alle Menschen sozusagen gedacht werden kann. Da gibt es verschiedene Formate. Das heißt, man kann sagen, man macht ein partizipatives Format, in dem wir zum Beispiel das Symphonic Mob, den ich ja lange geleitet habe, das heißt, man bringt Menschen mit verschiedenen Kompetenzen zusammen, Profis, Laien, alle, die gerne Musik machen, von jung bis alt. Oder, also das ist dann so das Thema Partizipation, also mein Lieblingsthema. Ich werde es trotzdem auf darüber so viel zu erzählen. Aber einfach die Frage, also es ist ja nicht nur Partizipation, alle zum Musizieren zu bringen, was natürlich auch sinnstiftend, ästhetikstiftend, ein identitätsstiftendes Tun und Handeln ist. Und sowieso auch Thema kulturelle Teilhabe ja rechtlich auch verankert ist. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, kulturell teilzuhaben und teilhaben zu dürfen. Ja, also da gibt's eben, wie gesagt, um verschiedene Formate, dann gibt's um verschiedene Orte. Man kann den öffentlichen Raum nutzen für Musikvermittlung, was auch immer mehr passiert. Sei es jetzt angefangen bei der Fête de la Musique, die wahrscheinlich alle irgendwie kennen, weil dann einfach in der ganzen Stadt oder auch in vielleicht kleineren Dörfern Musik stattfindet. Es gibt aber auch große Orchester, die gehen in die Öffentlichkeit. Es gibt experimentelle Musikensembles, neue Musikensembles, die in den öffentlichen Raum gehen, um etwas auszulösen, um mit Menschen in Kontakt zu treten, um zu schauen, okay, was passiert denn, wenn ich hier an dem Ort etwas tue, was hier vielleicht noch nie passiert ist? Wie begegnen wir uns mit dem Publikum? Was macht unsere Musik mit dem Ort? Es kann Bewegung im Raum geben. Es gibt öffentliche Einrichtungen, in Bibliotheken kann Musik stattfinden, alternative Veranstaltungsorte. Ich kann mit meiner Musik an einen Ort gehen, der vielleicht komplett im Kontrast steht zu dem, was ich eigentlich mache. Ja, dann ist die Frage, was löst das aus? Was für Leute sind dann auf einmal dort, die vielleicht sonst zu meiner Musik gar keinen Bezug haben? Und auf einmal gibt es doch Verknüpfungspunkte. Und auf einmal merken manche Menschen vielleicht, wow, die Musik bewegt mich. Kann eine Initialzündung sein, dass sie denken, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch einen Zugang zur Musik bekommen habe. Es gibt viele Menschen, die sonst gar keinen Zugang zu Musik erhalten haben oder die Möglichkeit nicht hatten, weil Musikunterricht in der Schule ausgefallen ist, weil vom Elternhaus oder vom sozusagen umkreispädagogischen Umfeld, Beziehungsumfeld einfach kein Bezug hergestellt wurde. Das heißt, an solchen Orten, alternativen Orten, öffentlichen Raum kann überhaupt für einige Menschen erstmal der Zugang zur Musik gestiftet werden und hergestellt werden. Natürlich gibt es auch klassische Konzerthäuser oder Jazzclubs, Zentren für verschiedenste Musikrichtungen, in die man gehen kann. Und es gibt ja auch immer mehr Orte, die Multigenre, wie sagt man, Multi... ja, also
genreübergreifend
agieren, ja, weil der eben die Öffentlichkeit für alle Musikrichtungen da sein sollen. Ja, dann ist bei der Musikvermittlung eben die Frage, welches Ziel habe ich? Habe ich ein künstlerisches Ziel, ein pädagogisches, kulturpolitisches Ziel, Thema kulturelle Teilhabe, Partizipation? Habe ich ein gesellschaftspolitisches Ziel? Also will ich mit meiner Musik etwas Gesellschaftspolitisches unterstützen oder anstoßen? Und natürlich auch kulturbetriebliche Ziele, ja, das muss man ja auch sagen. Musikvermittlung sorgt natürlich auch dafür, dass ich versuche, ein neues Publikum zu gewinnen, das dann zum Beispiel zu anderen Konzerten kommt. Also wenn ich jetzt Jugendliche anspreche, es gibt ja ganz viele Konzerthäuser oder Kulturzentren, die Konzerte veranstalten für Schulklassen, für Schülerinnen, für Grundschülerinnen und Oberstufenschülerinnen und damit natürlich sich auch ein Zukunftspublikum aufbauen, was ja auch wichtig ist. Und gut, wenn ein Orchester es schafft, wenn ich jetzt mal im klassischen Orchesterbetrieb bin, dadurch solche Bindungen aufzubauen, dass eine Nachhaltigkeit zu sehen ist und das nicht nur so ein kurzer Leuchtturmmoment ist, sondern einfach das Interesse so geweckt ist durch vielleicht auch Begleitformate, wie man besucht vorher eine Probe oder das Konzert wird moderiert oder man lernt einen Musiker vorher schon kennen, weil der kommt in die Schule zu uns. Ja, also das ist wirklich es geht um die Verbindung und um eine nachhaltige Verbindung und dadurch kann dann eben so ein kulturbetriebliches Ziel, was gleichermaßen auch pädagogisch und gesellschaftspolitisch ist, eben überhaupt erst erreicht werden.
Und das ist geführt genau dahin, dass es ja wichtig ist, dass wir KünstlerInnen ja uns so legitimieren können, ne? Auch wenn Gelder, also Steuergelder ausgegeben werden für uns. Ja, da entsteht ja inzwischen, also bei den Knappwerden der Mittel, auch insbesondere jetzt nach der Pandemie, dass ja, ne, da ist ja sehr viel geflossen und jetzt gibt es eigentlich der Umverteilungskampf ja noch viel, viel stärker, als er vorher sowieso auch schon war, um finanzielle Ressourcen und andere Ressourcen. Und da ja, tragen eben solche Projekte dazu bei, dass es eine Legitimation gibt und auch einen Sinn. Ne? Das
ist ja auf jeden wichtig. Fall. Ich würde gerne, darf ich noch eine Sache ergänzen
ja,
dazu?
Gerne.
Genau, also jetzt war das ja eher so ein Allgemeinüberblick zum Thema Musikvermittlung. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist, dass aber gerade zum Thema Future Skills ja auch die Musiker oder Künstlerinnen, Künstlerpersönlichkeit auch wirklich einen Wandel vollzieht, auch schon lange, aber jetzt nochmal. Es gibt immer mehr Musikerinnen und Musiker, die sich zum Beispiel als Teaching Artist bezeichnen oder das Konzept von Artistic Citizenship sozusagen übernehmen, also sich selbst in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung sehen. Und das wird, das sage ich auch meinen Studentinnen und Studenten immer, tatsächlich ja wahrscheinlich alle betreffen. Also wenn man frei als freischaffender Musiker agiert, dann wird man wahrscheinlich ein Konzert mal moderieren, ein Konzept schreiben für ein Konzert. Man wird vielleicht einen eigenen Programmhefttext gestalten oder sogar das ganze Programmheft in einer zum Programm passenden, wenn man Programmheft haben möchte, zum Programm passenden Art und Weise gestalten. Da sind ja alle Möglichkeiten offen. Wir sind ja weg vom klassischen Programmheft, was so und so viele Seiten beinhalten soll und einfach einen ganz klar vorgegebenen Text braucht. Ja, also je nach Konzert ist ja der Rahmen des Konzertprogramms auch ganz anders gestaltet und anders möglich. Aber auch wenn man Orchestermusiker oder Musikerin ist, dann wird man auch mal wahrscheinlich einen Workshop geben oder wird auch mal vielleicht ein Schulprojekt machen oder selbst auch die Möglichkeit haben, mit der Orchesterdirektion zu besprechen, hey, ich habe eine eigene Idee, kann ich die umsetzen? Und das gehört alles zu diesem Thema der eigenen künstlerischen Verantwortung, die absolut Future Skills bezogen ist. Weil all die Future Skills sozusagen darin münden. Und das ist nicht nur in der freien Szene, das ist genauso im Orchesterbetrieb oder auch im Jazz.
An den Musikschulen.
Genau, an den Musikschulen, ja. Mhm. Und auch an den Schulen. Also alles sozusagen greift ineinander. Und ich glaube, deswegen ist die Relevanz auch an der Hochschule so stark, weil eben nicht mehr jeder nach Abschluss dann irgendwie auf jeden Fall eine Orchesterstelle haben wird, sondern sich damit auseinandersetzen muss, dass eventuell es Patchwork-Szenarien gibt, es verschiedenste Formate und Formen, vielleicht eine Teilzeitbeschäftigung und dann noch freie Projekte hier und dann noch einen pädagogischen Anteil da hat. Und all das kann man ja eigentlich wunderbar wirklich verbinden, wenn man sich denn ja wirklich auf dem Bereich der überfachlichen Kompetenzen sozusagen
ausbildet
und sich dann auch sicher fühlt.
Ich würde auch noch ergänzen, dass, weil du ja gesagt hast, wenn man das selber macht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man über Fördermittel oder wie auch immer, wenn man in einem Kollektiv arbeitet oder so, die Möglichkeit hat, bestimmte Tätigkeiten auszulagern. Aber auch da ist es wichtig, meines Erachtens wenigstens, ein bisschen Verständnis davon zu haben, was gemacht wird. A, dass man abschätzen kann, wie komplex ist die Aufgabe? Kann ich die abgeben? Möchte ich die abgeben? Aber auch, was ist gute Arbeit? Ich denke, wenn man selber so ein bisschen Überblick davon hat, was zum Beispiel ein guter Text ist oder was zum Beispiel eine gute Social-Media-Arbeit ist oder was ein guter Audioschnitt ist.
Management überhaupt, wenn man überhaupt eben Konzerte organisiert, ne? Was gehört dazu?
Eben. Also ich meine, das gehört ja auch zum Projektmanagement, selbstbewusst Dinge delegieren zu können und sagen zu können, okay, das gebe ich ab mit gutem Gewissen, ich weiß, das ist in guten Händen oder ich muss mich nicht um alles kümmern. Das ist dann ja auch so eine Art Burnout-Vorsorge, dass man halt, ne, was sollen wir noch alles können? Das kommt natürlich auch daher, weil viel Arbeit irgendwie umsonst gemacht wird. Also nicht umsonst im Sinne von, es hat kein Ergebnis, aber umsonst im Sinne von, es gibt kein Monetär. Genau. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass man vielleicht sich auch bewusst wird, wenn man Fördermittel beantragt, die und die und die Aufgaben müssen gemacht werden und eigentlich kann man dafür Geld beantragen. Ne? Und wenn das einem gar nicht bewusst ist und man die Sachen dann immer in Eigenregie stemmt, dann führt das ganz schnell dazu, dass man enorm viele Stunden unbezahlte Arbeit leistet, was ja auch nicht unbedingt sinnvoll ist.
Absolut nicht. Hm. und wie du sagst, selbstbewusst delegieren kannst du nur dann, wenn du weißt, was ist eine gute Arbeit oder auch, was ist eigentlich meine Arbeit wert, und in welchen Kontext stelle ich die. Und es gibt ja immer noch Musiker, die denken, sie werden entdeckt und alles wird für sie gemacht und alle freuen sich auf sie, ne? Also so, das wird einem ja auch vielleicht manchmal noch erzählt. Und ich finde das auch nicht unverständlich, weil ja auch gerade wenn Menschen anfangen, diesen Beruf zu lernen, kostet das einfach wahnsinnig viel Energie und Aufwand, überhaupt erstmal diese Art von Kompetenz sich zu erarbeiten, die man braucht, um auch eine gute Musikerin und ein guter Musiker zu sein, ne? Um überhaupt eine Chance zu haben. Und dann kommt der ganze Rest on top. Und das Fatale ist halt eben oft, dass die Erkenntnis, dass es eben über die instrumentellen Kompetenzen hinaus einfach noch eine riesige Welt gibt, die man sich auch noch erobern darf. Ja? Und deswegen fiel mir vorhin ein, während ihr so spracht, also für mich ist die Future Skill Nummer 1 ist looking over the Tellerrand. ja, das ist einfach, also eine Offenheit entwickeln für sich selber, keine Angst zu haben, zu fragen, neugierig zu sein.
Also beim letzten Eisler Lab hatten wir das Thema Publikum und da ging es ja, also hat jeder der Gäste gesagt, es geht darum, out of the box zu denken. Ja, das ist ja vielleicht over the Tellerrand meets out of the box.
Mostly the same.
Ja, genau, aber deswegen, also es ist absolute Kompetenz, die gefordert ist. Und sich immer wieder dahin bringen auch, ne? Also sich immer wieder trauen. Es ist ja auch nicht immer was Angenehmes, immer wieder sozusagen raus aus der Komfortzone. Aber es ist einfach genau der Weg. Wenn man dann gepampert ist mit so ein paar Kompetenzen wie kommunikative Kompetenz, Verhandlungskompetenzen, Methodenkompetenzen, dann ist das, glaube ich, vielleicht der goldene Pfad.
Mhm. Benni, du hast es ja auch schon so ein bisschen vorhin beantwortet, die Frage, wie sich sozusagen aus eurer persönlichen Erfahrung der Musikbetrieb in den letzten Jahren verändert hat. Also da spreche ich euch jetzt beide in eurer ganz vollumfänglichen, künstlerisch, wissenschaftlichen und missionarischen Tätigkeiten an.
Ja, wie sich der verändert hat in der letzten Zeit. Also wie gesagt, in Corona hatten oder gab es auf jeden Fall für Leute, die studiert haben und Leute, die irgendwie sich auch bei den Förderinstitutionen zu platzieren gewusst haben, gab es da auf jeden Fall Möglichkeiten, gut Projekte zu machen. Und danach, also wir erleben es jetzt gerade mit dem Bundeshaushalt, es ist immer noch nicht klar, wie groß die Kürzungen sein werden. 50% stehen im Raum, jetzt gibt es eine Petition dagegen, dann wird man irgendwie gucken, was dabei rauskommt. Aber irgendwie ist klar, es wird weniger Geld geben, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landes- und kommunaler Ebene sehr wahrscheinlich. Und dann ist natürlich die Frage, wie es verteilt wird, welche Projekte gefördert werden können und so weiter. Und ich muss da ehrlich sagen, ich bin sehr froh um meine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil die ist davon nicht direkt betroffen. Und wäre ich jetzt nur freiberuflicher Musiker, hätte ich, glaube ich, ganz schön viel Sorge. Aber ich bin auch ein Mensch, der sehr zu Sorgen neigt. Also das muss man da auch nochmal mit in den Kontext setzen. Ich bin einfach gespannt, was passiert. Also ich bin gespannt, wie sich das Leben von vielen KollegInnen von mir, die eben hauptberuflich MusikerInnen sind und hauptberuflich eben von Kulturförderung abhängig sind. Das ist dann ja auch eine Frage, ob Kulturförderung ein sinnvolles Instrument ist, Kultur in einem Land zu sichern, wie sie in Deutschland gemacht wird, weil viele Leute davon hauptberuflich leben müssen, wollen, aber das dann in vielen Fällen gar nicht so ohne weiteres funktioniert oder die Förderinstrumente darauf auch primär nicht unbedingt ausgelegt sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt, wie sich das Leben von meinen KollegInnen verändert und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie alle noch genug Projekte machen können. Ich bin mir allerdings nicht unbedingt sicher, ob das wirklich so funktioniert, weil gleichzeitig erleben wir, dass die Inflation bestimmte Preise halt immer noch nach oben treibt. Davor waren die Bezahlungen auch noch nicht so wahnsinnig rosig. Dann gab es den ich weiß nicht mehr, welche Initiative das war, aber dann gab es den Vorstoß mit Mindesthonoraren, die damals schon irgendwie für Kulturförderung nicht unbedingt bezahlbar waren. Dann gab es einen Plan von so einer schrittweisen Annäherung. Jetzt gibt es wieder diese Kürzungen. Also es ist so ein Hin und Her von der Musikfonds. Hatte früher Eigenanteil, wenn ich das richtig weiß, zu meiner Zeit war der Eigenanteil schon gekippt. Das heißt, man musste nicht selber noch sein eigenes Geld mit in die Förderung mit reinlegen. Der Eigenanteil ist jetzt wieder da. Das ist sehr schade. Also ich kann die Gründe nachvollziehen, warum das so gemacht wird. So, keine Frage. Und ich glaube, die Leute beim Musikfonds selber sind, das ist komplette Spekulation, aber ich glaube, die sind da auch nicht unbedingt happy mit, weil so wie ich die erlebt habe, wissen die selber, dass das irgendwie für Projekte meistens relativ schwer ist, wenn man Eigenanteil noch stemmen muss, besonders wenn man halt vielleicht selber nur in kuratorischer Position da ist und gar nicht selber den Hauptteil des Geldes bekommt. Dann nochmal 10% drauflegen zu müssen, wenn man ein Festival plant mit 20 Leuten, die auftreten und ein gewisses Honorar kriegen, ist dann schon irgendwie relativ saftig. Aber genau, deswegen, ich bin da einfach sehr gespannt, was passiert, und ich hoffe, dass es da gesellschaftlich irgendwie so eine Bewegung hingibt dazu, dass man eben auch Geld für Kulturförderung mit freigibt. Ich denke, so eine Sache wie Musikvermittlung, das ist eine Sache, die bei mir in meiner Ausbildung auch sehr wenig vorgekommen ist, aber das ist eine Sache, die ich irgendwie hier bei Konzerten teilweise sehr positiv erlebt habe in Köln, dass das sich so organisch aus dem Projekt heraus ergeben hat. Und das war dann immer wahnsinnig schön, weil halt nicht nur die gleichen 40 Leute aus der freien Szene dahin kommen, sondern halt eben ganz viele oder eine Kirchengemeinde oder wie auch immer, aber Leute, die halt primär gar nichts mit dem Projekt oder den Leuten zu tun haben, sondern halt eben die Leute aus dem Umkreis, die das Ganze betrifft und die dann auch einen Zugang zu Musik finden, den sie halt davor nicht hatten. Ich denke, dass das eine Rolle spielen könnte, aber ich bin gespannt. Ich wiederhole mich. Ich bin einfach gespannt.
Danke für deine Einschätzung. Dann sind wir auch mal gespannt, ne? Und Lea?
Ja, also ich freue mich total, dass du Musikvermittlung so positiv wahrgenommen hast. Und ich glaube, genau so soll es ja auch sein, wenn auf einmal noch andere Menschen, die vorher nicht in der Bubble, sage ich mal, waren, einen Zugang dazu finden. Das ist ja die Idee. Also durch Musikvermittlung sollen ja Zugänge zur Musik eröffnet werden und dann auch vertieft und auch selbst erlebt werden und erprobt und erweitert werden können. Das ist ja die Idee des Ganzen. Und dann ist es schön, wenn das sich so tatsächlich auch realisiert und einfach so wahrgenommen wird. Also meine Einschätzung ist, dass auf jeden Fall vor Corona schon der Wunsch nach, also wenn ich jetzt wieder bei meinem Lieblingszimmer Partizipation bin, der Bedarf auf jeden Fall da war. Die Menschen sind gerne zusammengekommen und haben in partizipativen Projekten mitgemacht, haben neue Leute dort getroffen und miteinander musiziert. Ich glaube, der Bedarf ist jetzt viel größer. Es gibt einfach viele Menschen, die zum Beispiel, also die jetzt nicht selbst Musiker oder Musikerin sind, die nur in solchen Konzerten oder Projekten die Möglichkeit haben zu musizieren, dann aufeinandertreffen, sich einfach freuen, wenn es auch nachhaltig ist, wenn sie wissen, nächstes Jahr sehen wir uns da wieder oder in einem halben Jahr sehen wir uns da wieder. Ich glaube, sowas braucht es noch viel mehr. Also ich wünsche mir, ehrlich gesagt, in jeder Stadt viel mehr Möglichkeiten zum einfachen, barrierefreien Musizieren. Das muss nicht immer riesengroß sein. Das kann auch einfach sein, hey, einmal im Monat machen wir hier im Kiez eine Chorprobe. Komm doch vorbei, wenn du Lust hast, mitzusingen. Kann aber natürlich genauso super professionell ausgestattet sein, dass es ein Profiorchester, wie jetzt beim Symphonic Mob vom DSO, irgendwie das umsetzt. Ich glaube wirklich, dass es ein Grundbedürfnis ist, der Menschen miteinander in Kontakt zu kommen. Und es geht einfach durchs Musizieren ganz besonders gut. Ja, ich glaube, das ist eigentlich die beste Art und Weise, weil da alles andere ausgeblendet werden kann. Man kann einfach zusammen Musik machen und es ist immer für alle ein wunderschönes, oder würde ich jetzt mal so sagen, fast für alle ein wunderschönes Gefühl, mit dem man danach geht. Und auch, dass man währenddessen dabei entwickelt. Und ich habe das so beobachtet, dass der Bedarf auf jeden Fall groß ist und immer größer wird. Es gibt immer mehr Konzepte, die zum Beispiel Partizipation mit einbeziehen, sei es jetzt Mitsingformate, Mitspielformate. Es gibt immer mehr Kinderkonzerte, die eben nicht diesen klassischen pädagogischen Impetus, sage ich jetzt mal, von vor einiger Zeit mit sich bringen, sondern auch da sich trauen, experimenteller zu sein, also auch Kinder schon früh heranzuführen. Die sind meistens sofort ausverkauft, wenn die irgendwie auf dem Programm stehen, was ja dafür spricht, dass einfach auf Elternseite oder Großelternseite oder wer auch immer, die sich um diese Tickets kümmert, der Bedarf da ist, einfach Zugänge zu schaffen und eben zu verschiedenen Musikrichtungen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch in Konzerteinführungen findet man ja teilweise gar keinen Platz mehr. Wenn ich jetzt mir so ein klassisches Orchester, klassischen Konzertort oder klassischen Konzertabend vorstelle, Konzerteinführungen sind oft so gut besucht, weil der Wunsch nach Verbindung da ist. Ich glaube, das ist es einfach, nach Verstehen, nach, okay, aha, darum geht es, nach einem roten Faden folgen können, ja, nach einer Orientierung. Und auch bei Studierenden ist es jetzt so, wenn die sich zum Beispiel bei Wettbewerben bewerben oder Konzertanfragen haben, ist ganz oft ein Teil auch, okay, es braucht einen kommunikativen oder Vermittlungsansatz, der Teil des Konzepts sein muss. Also ich muss auf der Bühne was dazu erzählen oder ich muss ein Projekt dazu machen, sei es mit Kindern oder mit Erwachsenen oder ich mache vorher eine Konzerteinführung oder es soll irgendwie eine andere Sitzordnung geben oder Sounddesign, Lichtdesign, also all das. Es geht einfach darum, dass auch die Studierenden es jetzt merken, dass genau das eben von ihnen schon abgefragt wird. Und ich freue mich immer, wenn sie das im Studium schon erleben, weil dann ist eben der Ort da, noch lernen zu können dazu.
Ja, und Hilfe natürlich zu haben, dann, ne? Hilfe und zu haben, genau. Unterstützung haben, Austausch ja. zu haben und auch proben zu können, also sozusagen genau. ausprobieren können, ohne in einem geschützten Rahmen.
Genau. Und natürlich auch ja. ein bisschen, genau, Input zu erfragen. Also es ist ja dann, also so in der Hochschule bei uns versuchen wir Open Spaces anzubieten, dass das experimentiert werden darf, ja. Und das braucht es eben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man als Student und Studentin diese Erfahrung schon macht. Ja, genau. Weil dann einfach so ein Safe Space da ist, um Sachen auszuprobieren und eben auch fragen zu können. Wie siehst du das? Kann man das machen? Was würdest du sagen? Austausch. Was denkt ihr? Was würdet ihr gerne erleben? Also ich glaube, es geht einfach wirklich darum zu gucken. Ja, also das einfach schon sich ausprobieren zu dürfen. Und deswegen ist das sozusagen mein Rundumschlag, dass in der Musikvermittlung tatsächlich der Bedarf ganz, ganz, ganz groß ist. Und also die Musikvermittlung, der Bedarf an Musikvermittlung ist ganz groß, aber eben auch deswegen natürlich in der Ausbildung ist er auf jeden Fall da und ist trotzdem eine gefühlt auch ein bisschen eine Mammutaufgabe.
Mhm. Ich würde das auch echt betonen, was du gesagt hast. Ich fand das sehr gut, dass die Studierenden auch damit in Kontakt kommen und auch irgendwie in Kontakt kommen müssen, weil ich habe das bei mir in der Ausbildung so erlebt, auf zwei verschiedene Arten. Ich sage jetzt nicht, welche Hochschule was gemacht hat, aber in der einen Hochschule waren wir relativ auf uns gestellt, mussten alle Projekte mehr oder weniger selber organisieren, Technik, aber auch die Organisation und den Programmablauf und so weiter und so fort. Das war einfach okay, gut. Am Ende des Semesters habt ihr ein Showing, was macht ihr? Jeder musste irgendwas machen. Man kann auch in Gruppen arbeiten, Kooperation wurde gefördert und so weiter und so fort. In der anderen Hochschule war es dann eher so, dass die Präsentationen eher auf einzelne Personen bezogen waren, dass Gruppenarbeit ein bisschen schwieriger war durchzusetzen und dass einem auch technisch sehr unter die Arme gegriffen wurde. Und ich kann so im Nachhinein sagen, dass wenn man als studierende Person damit konfrontiert ist, was es braucht, um eigene Projekte zu realisieren, man wesentlich schneller dahin kommt, solche Projekte dann auch irgendwie im luftleeren Raum nach der Hochschule organisieren zu können. Und das hat so ein bisschen, also es steht so ein bisschen mit dem freien Ausprobieren meines Erachtens in so einem Spannungsverhältnis, weil auf der einen Seite ist es total wichtig, dass die Leute Unterstützung kriegen, auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch wichtig, dass man mit, je länger das Studium andauert, diese Hilfe so ein bisschen, also die Stützräder wegkommen, ne? Und man auch so ein bisschen mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert ist und sich bestimmte Fragen stellen muss, die halt Prozessorganisation angehen, die aber auch Musikvermittlungsthemen angehen, die eigentlich so das Ganze, okay, gut, wie wirkt meine Musik und wie kriege ich die denn überhaupt auf die Bühne? So, das wäre, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Ja, und ich glaube, da, was du gerade gesagt hast, Thema, wie wirkt meine Musik, ist es ja, bei Vermittlung geht es ja auch um Perspektivwechsel. Deswegen ist zum Beispiel das Thema interkulturelle Kommunikation ja auch so wichtig. Da geht es ja genau darum, Perspektivwechsel zu vollziehen. Und das betrifft natürlich die Arbeit im Ensemble, das betrifft die Arbeit im Orchester, das betrifft die Arbeit mit verschiedenen Ebenen, mit denen man dann in Kontakt kommt. Also wenn man ein eigenes Konzept auf die Beine stellt, dann bist du ja auf einmal in Kontakt mit Leuten, mit denen du vorher vielleicht noch nie was zu tun hattest, irgendwie wahnsinnig versierte Projektmanagerinnen und Manager oder ein kleiner Ort, wo noch nie was stattgefunden hat. Also ich glaube, das ist total, also möchte ich nochmal hervorheben, diesen Punkt, den du gerade gesagt hast.
Da tut sich ja auch eine Menge dann. Mir ist auch gerade nochmal bei dem Stichwort Verbindung ist mir und interkulturell ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir ja unsere westliche Kulturszene auch nochmal ein bisschen offener macht für, oder bewusster offener macht für das, was ja in unserem Land auch da ist, ne? Also Musik aus anderen Kulturen. Und das Schöne an Musik ist ja, dass man nicht die gleiche Sprache sprechen muss, aber dass Musik hilft, auch Sprachbarrieren zum Beispiel zu überwinden und Kontakt viel, viel leichter macht und das einfach total wichtig ist, da selber auch wenn man Klassiker ist, ja, oder Klassikerin, sich klar darüber zu sein, dass es auch noch über unsere westliche hochkulturelle Musik und auch über die Popmusik der westlichen Welt, es gibt noch so viel anderes zu entdecken, man muss es ja nicht machen, aber einfach sich klar darüber zu sein, dass es einfach noch so viel mehr gibt und dass es auch wichtig ist, sich vielleicht gegenseitig einzuladen, also Menschen mit anderen musikalischen Hintergründen einzuladen und selbst auch sich sowas mal anzuhören. Das sag ich jetzt so. Ich meine, wenn man mich jetzt so fragt, so welche Musik magst du? Ich bin jetzt nicht so die Weltmusikfrau, ja? Aber trotz allem denke ich manchmal, ich fände es auch selber an mir schön, wenn ich mir da viel, viel mehr auch mal anhören würde, überhaupt noch alleine nur. Und dafür ist natürlich in jeder Kultur wichtig, dass es Menschen gibt, die die Musik machen, auch Menschen einladen, die damit noch nie eine Berührung hatten.
Ja, ich würde das auch ergänzen mit auch verschiedenen Musikstile. Also, dass Leute aus der experimentellen Kompositionsrichtung sich vielleicht auch mal Popmusik ernst zu Gemüte führen. So, und das nicht nur als jemand in meinem Umfeld hat mal gesagt, professioneller Dilettantismus. Und das fand ich schrecklich einfach. Aber sich auch gegenüber anderen Musikstilen mal freimachen von den Vorurteilen und die einfach mal so annehmen, wie sie sind, weil das, also Musik entsteht ja, also ja, Musik entsteht aus Spaß irgendwie, aber Musik entsteht ja auch aus irgendeinem Bedürfnis, sich auszudrücken und aus den soziokulturellen Umständen eines bestimmten, ich bin kein Soziologe, ne, aber eines bestimmten Milieus. So, deswegen macht es vielleicht Sinn, sich mit verschiedenen Musikarten generell und nicht nur kulturell, sondern halt auch eben verschiedenen Musikstilen auseinanderzusetzen und das auch in einem ernsten Blickwinkel einfach mal wertschätzen zu können.
Ja, das war ein super Schlusswort, finde ich, oder? Sozusagen die Lanze gebrochen für, wie heißt es, Looking over the Tellerrand oder Thinking out of the Box. Ja, und Skills zu entwickeln und dann aber vielleicht auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auf den Weg mitzugeben, man muss nicht alles können. Das sollte, glaube ich, jetzt so hier nicht rüberkommen, aber einfach mal neugierig sich diesem Feld Future Skills, überfachliche Professionalisierung, was war das andere Wort, also das nicht als rote Tücher zu betrachten, sondern einfach mal zu sehen, ja Mensch, welches Paralleluniversum kann ich dann denn noch entdecken? Und
ich glaube wirklich ohne Angst, sondern als Musikerin und Musiker hat man schon so viele Kompetenzen und da einfach zu schauen, was liegt mir denn noch, worauf habe ich Lust? Vielleicht habe ich Lust, schreibe ich gerne Texte oder rede gerne über meine Musik, weil wenn man Musik macht, die einem gefällt, hat man auch in der Regel was dazu zu sagen. Ja, und das dann mal in Worte zu fassen, tut total gut und macht total viel Spaß und das Publikum ist dankbar, wenn es da an die Hand genommen wird.
Okay, gut. Dann hören wir auf der Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dieses Gespräch zu führen. Mal sehen, wo wir es überall dann hochladen. Und dann hoffen wir, dass viele Menschen sich davon inspirieren lassen.
Ja, vielen Dank super. Für die Einladung.
Danke.
Gerne. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.